okay, wie lange ist das her? 20, 30 Jahre?
30 Jahre. Ja,
30 Jahre, einer der, also Buchhalter bei einem der größten Drogenkartelle der Welt. Heute Touristenattraktion. Gehst du mal auf Airbnb und buchst den als Experience. Wie absurd.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Kolumbien. Das ist Kokain. Das ist Pablo Escobar. Das sind Drogenkartelle. Und wenn wir das alles in einer Stadt zusammenfassen müssten, dann ist das wohl Medellin. Ehemals die gefährlichste Stadt der Welt. Und heute aber tatsächlich auch eine Art Touristen-Hotspot. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich sehr, mit Sheila Froge darüber sprechen zu können. Langjährige Reporterin und jetzt für einen Film warst du, glaube ich, wie lange warst du da? Du hast mir gerade verraten, ich habe schon wieder vergessen.
11 Tage waren es ungefähr.
11 Tage, aber freut mich sehr, dass du heute da bist und Zeit hast. Schön.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich bin übrigens Peter Kreiner und auch Reporter. Und ich freue mich heute vor allem, weil normalerweise weiß ich nie irgendwas über die Orte, wovon mir unsere Reporter erzählen. Heute weiß ich mal was. Ich war nämlich selber sogar schon zweimal in Medellin. Allerdings nur als Tourist. Also ich habe die Stadt wahrscheinlich ein bisschen von der anderen Seite kennengelernt. Aber ich kann was beisteuern. Ich freue mich schon sehr darauf, auf das Gespräch. Aber wie immer, Sheila, wir starten als erstes so klassischerweise mit unserer Frage, hast du uns was mitgebracht aus Medellin?
Indirekt habe ich was mitgebracht.
Okay.
Und zwar fand ich das nämlich sehr bezeichnend für die Stadt. Und das wusste ich vorher nicht.
Ich bin gespannt. Sheila hat sich gerade ein Blatt Papier geschnappt. Mhm. Okay.
Weißt du, was das hier ist?
Also ich sehe hier jetzt eine Frucht, eine orange Frucht. Es ist aber keine Orange an sich, denn... Darf ich mal gucken?
Moment, du darfst, oder muss ich das wegziehen?
Sheila hat mir zwei Blätter Papier ausgedruckt. Auf dem ersten, okay, es sieht... Also ich sehe ein Holz, darauf liegt eine Frucht und dann auch quasi so eine aufgeschnittene Frucht. Es ist aber keine Orange. Es ist auch, ich dachte kurz, ob es eine Kaki ist, aber das ist es auch nicht, weil die sehen innen, glaube ich, anders aus. Und irgendwie muss ich gerade an eine Passionsfrucht denken. Wenn ich mich recht erinnere, hießen die, glaube ich, Lulos oder so. Irgendwie in der Richtung. Ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher. Waren das die Früchte? Gott, ich freue mich total. Okay. Wir posten übrigens dieses Foto auch auf Instagram, nur für die, die uns hören. Also guckt unbedingt mal rein, wie eine Lulo aussieht. Ja, schön, dass ich mich noch erinnere. Ich erinnere mich auch an den Geschmack und ich erinnere mich sogar an zwei Geschmackserlebnisse mit der Lulo. Einmal fand ich sie super lecker. Mhm. Das zweite Mal war sie unglaublich sauer. Das zweite Mal war das reinweise so, ich weiß nicht, was sie uns da aufgeschnitten haben, aber es war so, also... Und jetzt zieht's alles zusammen. Aber die Reifen sind super lecker.
Als Saft probiert?
Kann sein. Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht mehr so genau.
Mhm. Ja, so habe ich sie nämlich als erstes probiert als Saft. Und dann wurde sie uns auf so einem Fruchtmarkt noch gezeigt. Und der hat gemeint, das ist eine Mischung aus Tomate und Orange im Endeffekt irgendwie so.
Ja, stimmt. Das habe ich auch
und
gehört.
Es war so,
stimmt.
Hä?
Aber du bist ja nicht zum Urlaub machen hingefahren.
Richtig, ich bin ja dahin gefahren, um einen Job zu machen. Nee, uns ging es ja darum zu beleuchten, wie sich Medellin verändert hat und wie sehr die noch unter diesem Schatten von Pablo Escobar steht. Also wie viel findet man da geschichtlich noch? Wie haben die Leute das empfunden und was tun sie dafür, dass sie da rauskommen? So. Genau, das war das Thema des Films. Und das Spannendste oder das Wichtigste war, dass es ja immer noch jemanden gibt, der Pablo Escobar sehr nahe stand in der Stadt, und zwar sein Bruder Roberto Escobar. Und wir haben im Vorfeld versucht, ein Interview mit ihm zu bekommen, also auszumachen, und das hat sich dann aber irgendwie im Sand verlaufen. Und dann waren wir in Medellin und meine Kollegin und ich, die den Beitrag ja auch gemacht hat, Lorena Schüle, wir waren einfach so, das kann nicht sein. Wenn wir hier sind, dann müssen wir auch einfach Roberto Escobar interviewen. Und dann ist uns eingefallen, dass ich bei der Recherche herausgefunden habe, dass man ihn über Airbnb buchen kann, als Experience quasi. Und war mir dann aber nicht mehr sicher, ob ich das nicht irgendwie falsch in Erinnerung hatte. Und deswegen haben wir einfach mal geschaut.
Also, wie absurd. Also... Es will auch nach wie vor nicht so wirklich in meinen Kopf, ich sag's ganz ehrlich. Es ist so, ja, ich buche mal hier quasi, nee, ich buche keine Stadtführung, heute buche ich mal irgendwie ein Interview mit dem Bruder des einst gefährlichsten Drogenbosses aller Zeiten. Mich wundert ja auch ehrlich gesagt, dass der nicht im Knast ist oder sowas. Also der war ja da auch ein bisschen mit verstrickt. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber der war natürlich auch mit verstrickt in diesen ganzen Kartellen. Aber der ist frei, der ist auf freien Fuß. Also der lebt da wie jeder andere Bürger von Medellin.
Richtig, also er war im Gefängnis tatsächlich. Also er wurde auch zu 14 Jahren Haft verurteilt. Ich glaube, er hat aber nicht die kompletten 14 Jahre dann abgesessen.
Mhm, ja.
Genau, aber jetzt lebt er wirklich einfach ganz normal in der Stadt. Und er war auch verwickelt, also er war auch Teil des Kartells, auf jeden Fall. Das wurde ihm auch nachgewiesen. Aber nie Gewaltverbrechen, sondern eher, dass er so für die, also er war so bekannt als der Buchhalter. Also derjenige, der eher für die Logistik zuständig war und Scheinfirmen gegründet hat, Immobilien verkauft hat, gekauft hat, um das Geld eben so ein bisschen im Fluss zu halten.
Und das war richtig viel Geld. Ich glaube, wir müssen einmal kurz erklären, das Ganze, es war ja das Medellin-Kartell, glaube ich. Der Boss dieses Kartells war Pablo Escobar, damals einer der, also ich glaube sogar der meistgesuchte Verbrecher der Welt. Wir reden so von den Ende 80er, Anfang 90er, gell?
Genau.
Meistgesuchte Verbrecher der Welt, aber auch gleichzeitig, soweit ich das noch richtig im Kopf habe, auch einer der reichsten Menschen der Welt. Ich glaube, mich irgendwie mal erinnern zu können, er war sogar auf der Forbes-Liste.
Richtig.
Ich weiß nicht, ob er ganz oben, aber ganz weit vorne, weil er einfach durch den Drogenhandel Milliarden verdient hat.
Ja, richtig. Also dieser Drogenhandel hat ihm einen unheimlichen Reichtum beschert. Und ja, genau dafür war Roberto dann unter anderem zuständig, das zu verwalten. Genau.
Und mit dem kann man sprechen.
Richtig. Und
es ist, weißt du, wenn man es so zusammenfasst, vor, okay, wie lange ist das her? 20, 30 Jahre?
30 Jahre. Ja,
30 Jahre, einer der, also Buchhalter bei einem der größten Drogenkartelle der Welt. Heute Touristenattraktion. Gehst du mal auf Airbnb und buchst den als Experience. Wie absurd.
Ja, so kam es uns eben auch vor. Also es war dann so ein bisschen dieses Gefühl, das kann doch gar nicht sein. Ja, okay, dann haben wir halt so geschaut, okay, du kannst irgendwie ein Datum ausmachen. Und dann waren wir gut.
Und ihr habt's gemacht.
Dann buchen wir es jetzt. Da habe ich auch noch was dazu.
Reservation confirmed. Wir treffen Roberto Escobar am Mittwoch um 13 Uhr.
So schnell kann es gehen.
Richtig. Also, und wir waren dann auch immer noch so unsicher, ob das jetzt wirklich stattfindet oder wie das abläuft. Und ob wir dann tatsächlich auch ein Interview bekommen, weil im Endeffekt waren wir dann nur Touristen, die ihn buchen.
Ah, okay. Ihr
wir wussten
also
ja auch nicht genau, wie
gesagt,
das,
okay, verstehe.
Genau.
Ja, klar,
und wir wussten ja auch nicht, weil wir sie nicht verschrecken wollten. Und wir wussten ja auch nicht ganz, wie das Ganze abläuft. Mhm. Genau. Und dann haben wir die am nächsten Tag, gab es so einen Treffpunkt, in dem uns der Guide abholen sollte.
Guide von euch oder von ihm?
Nee,
oder?
Eben von dieser Airbnb-Experience, also unser Ansprechpartner.
Also da gibt es dann noch einen Ansprechpartner und der bringt euch dann oder bringt dann die das buchen, zu Roberto.
Genau.
Nach Hause oder wohin eigentlich?
Das wussten wir halt zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so ganz.
Okay.
Genau,
okay.
Also jedenfalls standen wir dann so an der Straßenecke und haben auf das Auto mit dem Kennzeichen gewartet. Dann hieß es irgendwie, er steckt noch im Stau, er kommt ein bisschen zu spät. Dann waren wir auch noch so, ja okay, vielleicht findet das Ganze ja auch gar nicht statt.
Vielleicht irgendwann. Alles nur so ein Touristen-Nap, gell? Weiß man ja nicht, ja.
Gut, also ich dachte schon, dass es das wirklich gibt, aber so ganz, wie das abläuft, wussten wir einfach nicht. Naja, und auf einmal kam dann dieses Auto dann an und wir sind dann gleich hin zu ihm, um ihm kurz zu erklären, dass wir nicht nur Touristen sind, sondern dass wir auch tatsächlich gerne ein Interview führen würden. Und waren dann dort zu dritt mit unserem Übersetzer eben. Und das war dann ein ganz komischer Moment, weil dieser Julian hieß der ankam, der hat das Fenster von dem Auto dann nur so einen ganz kleinen Spalt runtergedreht.
Was?
Und ich glaube, er fand es verwirrend, dass wir zu dritt waren. Er hat schon gecheckt, dass irgendwas nicht so ist wie sonst, also dass wir nicht einfach nur Touristen sind.
Okay.
Genau, und unser Übersetzer hat ihm dann erklärt, dass wir Journalisten sind, dass wir gerne ein Interview hätten. Und er war dann gleich, er kann das nicht entscheiden, wir sollen ihm mal folgen. Mhm. Und dann wird sich das schon entscheiden.
So. Hat schon so ein bisschen was Abenteuerliches, finde ich.
Irgendwie schon. Also es war wir hatten dann wirklich so das Gefühl, okay, irgendwie ist seltsam, dass er das Fenster nicht weit nach unten lässt und dann dieses, wir sollen ihm folgen, ja wohin denn? Wo fahren wir denn jetzt eigentlich?
Ja, ich meine.
Aber gut, wir wollten es dann machen.
Kolumbien, in Medellin, das ist jetzt mal hier nicht Deutschland, wo ich sagen würde, und da irgendjemanden hinterher zu fahren, der vorher nur so sein Fenster einen Spalt geöffnet hat.
Richtig, und es ist natürlich eine sichere Stadt heutzutage, aber es gibt natürlich immer noch Ecken, ja, in die man nicht gehen sollte als Tourist mit einem teuren Kameraequipment. So, ja, naja, aber wir dachten uns, naja, jetzt sind wir schon so, wir wollen ihn treffen, wir machen das jetzt einfach mal. Wird schon schief gehen.
Oh, ja, okay.
Genau, dann sind wir ins Auto gestiegen und hinter ihm hergefahren. Wir wussten ja einfach nicht, wo es hingeht. Und auch unser Übersetzer fand das Ganze ein bisschen komisch. Wir waren alle so ein bisschen, irgendwie ist das strange. Naja, es fühlt sich einfach so falsch an. Und dann haben wir auf dem Weg auch gleich eine Nachricht bekommen von dem Guide nochmal, okay, an der uns erklärt hat, dass die Frau von Roberto Escobar anscheinend entschieden hätte, dass wir kein Interview bekommen.
Okay.
Und dann haben wir kurz überlegt, brechen wir es ab oder was machen wir jetzt? Und dann haben wir so, nö, wir haben das jetzt gebucht, wir fahren da jetzt mal hin. Mhm. Genau, und dann ging es durch die Stadt und auf einmal ging es so einen schmalen Berghang nach oben. Es war so wie so ein bisschen abgeschottet irgendwie. Mhm. Und dann sind wir auf ein Tor zugefahren, auf dem ein riesiges Bild dieser Hacienda Nápoles, also einer der Villen von Pablo, war. Mhm. Dieses Tor ging auf, wir fahren durch, überall so Zaun, so ein Sicherheitszaun,
okay, ja,
riesige Fotos, also wirklich, es ging so ein ziemlich langer Anfahrtsweg auf dieses Anwesen zu.
Ja.
Und links und rechts waren riesige Fotos von, wo man Pablo gesehen hat, aus der alten Zeit mit Roberto. Also es war irgendwie so ganz skurril.
Okay.
Und es hat sich alles noch so ein bisschen, ja, falsch angefühlt. So.
Hört sich also ein bisschen so hinterhofmäßig.
Also richtig.
Mehr, weiß ich nicht, so. Ja.
Genau, und dann kamen wir da an, dann standen da ganz, ganz viele teure Autos, alte teure Autos.
Wirklich?
Ja, dann kam auf der linken Seite, haben wir schon gemerkt, es hatte aber auch was super Touristisches. Also es war so eine Mischung aus, sind hier jetzt Touristen, die ankommen und einfach so in so richtigen Busladungen abgefertigt werden?
Ja.
Oder sind hier irgendwie so Kartellleute, die aufpassen, was wir hier so treiben? Also es war irgendwie super seltsam. Dann sind wir ausgestiegen, dann ist uns die Frau von Roberto gleich entgegengekommen, Claudia.
Was für ein Typ ist Claudia?
Claudia ist eine, ich glaube, so eine ehemalige Schönheitskönigin gewesen.
Okay.
Auch sah wirklich toll aus. Nicht alles echt, würde ich mal behaupten. Aber
hatte jedenfalls gerade um die 50?
Ja, aber so sah sie nicht aus. Also ja, man okay, hätte verstehe. Ja auch die 40 abgenommen auf jeden Fall. Mhm. Nee, also wirklich kam uns entgegen mit mehreren Männern. Wir sind denen entgegengekommen. Unser Übersetzer hat dann natürlich gleich die Verhandlung übernommen oder das Ansprechen, was wir jetzt vorhaben. Und sie war dann ganz klar und deutlich im Sinne von, ja, okay, ihr dürft ein Interview führen, aber dafür wollen wir auch richtig viel Asche sehen. Ja, also wir haben dann kurz versucht, ein bisschen tough zu sein, Lorena und ich, und so ein paar Verhandlungen zu führen, die ein bisschen runterzuhandeln. Hat nicht funktioniert. Sie wollte dann eher noch mehr. Am Ende haben wir uns dann wieder bei der Ursprungssumme getroffen. Aber was auch dazu kam, war, dass sie es in Cash haben wollten. Und am besten gleich. Hm. Also, so viel Geld hatten wir nicht dabei. Dann haben wir uns aufgeteilt. Ich habe mit dem Kameramann das Setting aufgebaut fürs Interview. Und Lorena ist los mit unserem Fahrer. 2 Kreditkarten.
Oh Gott.
Und ist erstmal zu Banken gefahren, um das Geld zu holen. Und in Kolumbien kannst du nicht so viel Geld auf einmal abheben.
Okay.
Also hat sie quasi fast parallel Geld abgehoben. Mit 2 Kreditkarten.
Okay, das wusste ich gar nicht. Krass.
Ja, und ich muss auch sagen, das sind ja Menschen, das sind ganz normale Menschen, aber die haben eine Vergangenheit, die doch kriminell ist.
Ja, klar.
Also hatte ich schon auch irgendwie ein mulmiges Gefühl, weil es war nicht nur sie und unser Fahrer, sondern es war auch noch einer von den Leuten dort ist mitgefahren. Es war ein komisches Gefühl. Ich habe dann Lorena auch immer wieder geschrieben, so geht's dir gut und wenn was ist, sag Bescheid. Ja, und dann ist sie...
Soweit ich mich erinnere, also waren es kolumbianische Pesos oder waren Dollar, die sie eigentlich haben wollten?
Sie haben beides genommen.
Also soweit ich mich erinnere, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich glaube, die kolumbianischen Pesos sind... Ich erinnere mich, dass sie teilweise mit Bündel von Geld rumgelaufen sind, weil die... Also du kriegst irgendwie, glaube ich, alles nur in Scheinen. Und ich gefühlt waren damals auch selbst 100 Euro, war schon so ein Bündel an Geldscheinen, was irgendwie 1 Zentimeter dick war, gefühlt. Ich möchte mir jetzt gar nicht ausmalen, mit wie viel Bündel Lorena davon aus den Banken rausgekommen ist. Aber ja, okay.
Also es hat sich auch einfach so ein bisschen, es war irgendwie ein krasses Gefühl auf jeden Fall. Und auch da Lorena so alleine loszuschicken und sie kam dann zurück, es war nicht der Geldkoffer, aber es waren auf jeden Fall Bündel von Geld, die sie dann in der Hand hatte.
Oh, ja, ja.
Mit denen wir dann bezahlt haben. Genau. Und dann endlich, nachdem wir das gemacht haben,
war Roberto bereit,
durften wir ihn
mit
treffen.
Euch zu sprechen. Hat er das eigentlich schon vorher mitbekommen? War er schon da oder saß der noch irgendwo, weiß ich nicht, in einem Haus oder so?
Er hatte es schon so ein bisschen mitbekommen, aber wir hatten uns noch nicht unterhalten, weil es sind ja tatsächlich Touristentouren dort. Und du kannst am Ende von dieser Tour, also das Haus ist sein Haus im Endeffekt. Mhm. Und dort sind Artefakte aus der Zeit ausgestellt.
Verstehe.
Ein Auto mit einem Einschussloch, Fotos von Pablo, ein Pablo-Aufsteller überall, T-Shirts, auf denen Bosses steht, wo man ein Bild von Roberto, aktuell mit 76 Jahren, und ein...
What?
Ja.
Wie? Hä?
Also ein
der lebt doch gar nicht mehr.
Roberto, Pablo, Entschuldigung,
ich nicht versprochen. Nee, du hast vollkommen recht.
Genau. Nee, und daneben Pablo aus der Zeit eben noch. Im Haus durften wir nicht drehen, aber dort durften wir uns auch kurz ein bisschen umschauen. Und da sind halt auch einfach Bilder, wo die Geschichte der beiden so ein bisschen
wirkt so ein bisschen wie so ein musealer, aber kein professionelles Museum, sondern so ein bisschen hemdsärmlich. Wir machen da mal irgendwie was. So,
ja, anscheinend so gab es früher wirklich ein Museum, das von Roberto mitgeführt wurde. Aber das hat die Regierung geschlossen tatsächlich. Also die versuchen das nämlich zu unterbinden, dass man diesen Narkotourismus hat. Naja, jedenfalls waren ja auch Touristen dort, die dann irgendwie ein Foto mit ihm gemacht haben.
Ja, wirklich? Da waren
Handshake.
Noch da?
Ja, ja. Und er hat auch ein Buch geschrieben, das haben sie dann signiert und solche Sachen. Also, aber es war trotzdem noch so dieser Abstand und irgendwie... Es hat sich so angefühlt wie wir und die. Genau, und das haben wir dann in der Zeit, in der wir aufgebaut haben, haben wir ihn dann nicht wirklich gesehen oder auch nicht mit ihm gesprochen. Dann kam er, um mit uns das Interview zu führen. Und man muss sich vorstellen, das ist ein 76 Jahre alter Mann. Der ist nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Und was dazu kommt, im Gefängnis gab es ein Briefbombenattentat auf ihn, bei dem er Teile seines Gehörs und seines Sehvermögens verloren hat. Also kann auch nicht mehr gut sehen, hören, kann nicht mehr so gut laufen. Er hatte eine Dame, die hat ihn dann an der Hand dorthin geführt zum Sitz. Man hat gemerkt, er musste sich erstmal so ein bisschen den Platz ertasten. Wo bin ich hier? Was ist das hier? Genau. Es war dann schon eindrücklich. Und auch seine erste Amtshandlung war, sich selber vorzustellen. Und da war ganz klar, wer er ist und was er möchte. Da habe ich auch was mitgebracht.
Zuerst, mein Name ist Roberto Escobar Gaviria. Ich bin der ältere Bruder von Pablo Escobar Gaviria.
Er hat sich direkt vorgestellt und er ist der ältere Bruder von Pablo Escobar. Das sagt er dann direkt. Also es war gar nicht die Frage, es kam gleich von ihm. Und während der ganzen Zeit hat er uns eben auch ganz klar erklärt, hier ist der einzige Ort, an dem man die wahre Geschichte über Pablo erfährt und alles andere, was erzählt wird, ist falsch. So.
Das ist ein Statement.
Richtig.
Okay, zeigt auch so ein bisschen, ja... Also sage ich mal so, so dass man sich selbst so ein bisschen rekapituliert vielleicht und was man auch getan hat und was man auch Böses getan hat, höre ich dann nicht raus.
Ich glaube, dass er da ein bisschen andere Sicht drauf hat. Also ich glaube, er weiß schon, dass die nicht nur gute Sachen gemacht haben, aber...
Ja, dann haben sie gar keine guten Sachen gemacht. Also.
Naja, also aus seiner Sicht
so.
Ja schon.
Ah, okay.
Denn es gibt ja auch gute Dinge. Also es gibt ja auch einen unterschiedlichen Blick auf Pablo in der Stadt. Also die meisten Leute sind natürlich einfach noch traumatisiert gewesen von dem, was Pablo Escobar damals alles gemacht hat. Aber gerade bei der ärmeren Bevölkerung gibt es auch immer noch Leute, die ihn gefeiert haben damals auch tatsächlich.
Ja, das stimmt, es gab ja, ist mir nämlich selber gerade eingefallen, er hat sich ja tatsächlich auch als Drogenboss für die Armen eingesetzt. Er hat, glaube ich, irgendwie ganze Stadtviertel gebaut. Er hat sehr viel Geld gespendet, wirklich der kolumbianischen armen Bevölkerung. Und daher gibt es natürlich auch, die leben natürlich teilweise bis heute. Und wenn man als weiß ich nicht, 20-Jähriger ein Haus geschenkt bekommt von wem auch immer oder von einem Pablo Escobar, dann hat man ein Grunddankbarkeitsgefühl diesem Menschen gegenüber.
Richtig, und er wurde ja auch inszeniert so ein bisschen als dieser Robin Hood.
Er hat sich auch selbst so inszeniert, genau, glaube ich, soweit ich mich erinnere.
Und, genau, ja, richtig.
Er hat sich selbst so dargestellt. Er nimmt das Geld von den Reichen und gibt es quasi der armen Bevölkerung Kolumbiens und will denen helfen.
Genau, und auch so empfindet das Roberto, denke ich. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist sein Bruder.
Ja.
Familiär wird natürlich, sieht man Sachen vielleicht anders. Ne?
Familie ist aber auch sehr stark in Kolumbien. Das ist auch so, was ich festgestellt habe. Also Familie ist Familie. Und da geht nichts drüber. Und wenn die Familie ruft, ist das an allererster Stelle. Sag mal, bei einer Familie wie den Escobars finde ich das etwas bedenklich. Aber die Menschen, die ich auch ganz so neutrale, tolle Menschen kennengelernt habe, merkt man auch immer ganz schnell, wenn sie sehr davon erzählen, ja, meine Familie, meine Schwester, meine Mutter, meine Kinder. Da steckt wirklich die Leidenschaft der Kolumbianer drin. Und das, was ich aber zum Teil auch sehr schön finde. Also die scheinen da wirklich ein sehr, sehr enges familiäres Verhältnis zu pflegen auch.
Ja, das glaube ich auch, genau.
Wie war das Interview dann für dich weiter?
Ich muss sagen, wir waren ja auch sehr eingeschränkt in dem, was wir fragen durften.
Okay.
Also es war ganz klar vorher abgemacht, ihr habt zeigt uns die Fragen. Diese Fragen dürft ihr stellen. Ihr habt eine halbe Stunde. Go. Unser Übersetzer hat, das macht man dort auch einfach so aus Höflichkeit in Spanien, hat immer Don Roberto gesagt. Und das hat sich schon so angefühlt,
nein,
als würden wir halt
krass.
Mit so einem...
Ja, hier der Truppen.
Richtig, der Pate, Don, der große
der
Don.
Der Don, alles klar.
Genau.
Okay.
Genau.
Also, du musstest dann, also quasi so, die Fragen waren wirklich Don Roberto, wie euch immer und
ja,
so weiter.
Ja, korrekt, genau. Und es war nicht wie ein übliches Interview, wo man das Gefühl hat, man kann ganz offen mit der Person gegenüber sprechen, sondern es hat sich schon sehr, und irgendwie müssen wir auch gucken, dass wir die Zeit einhalten und drumherum standen.
Und das könnte natürlich auch jederzeit passieren und sagt, so, nee, er redet nicht mehr weiter, er geht jetzt, steht auf und geht.
Genau, das hätte schon sein können. Und er wurde auch zwischendrin ganz kurz mal umgehalten, das ist aber nicht, ja, aber das lag nicht so unbedingt daran, dass er jetzt irgendwie schlecht drauf war oder so.
Okay, ja.
Genau, sondern er hört halt einfach schlecht. Und unser Übersetzer hat zwischendrin natürlich für uns übersetzt, was er gefragt und gesagt hat. Und das hat er am Anfang nicht erklärt. Also war er verwirrt, warum der jetzt was redet, was er nicht verstehen kann und hört. Und da wurde er kurz ein bisschen umgehalten und hat gleich gesagt, was, ich verstehe euch nicht, was, ihr müsst lauter reden. Genau.
Wann von den Antworten, die er gegeben hat, was dabei, wo du sagst, wow, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht? Oder war da große Überraschung irgendwo mal dabei?
Nee, ehrlich gesagt leider gar nicht. Also das kam jetzt nicht vor, dass ich das Gefühl hatte, er gibt auch was zu oder da scheint mal was durch. Ich habe es versucht. Ich meine, die Fragen durfte ich ja nicht so wirklich so formulieren, dass es jetzt wirklich kritisch ist. Aber ich habe schon versucht zu sagen, ja, bist du denn wirklich auf alles stolz oder hättest du dir dein Leben so vorgestellt? Er ist im Endeffekt dann doch sehr abgewichen immer in seinen Antworten und hat das einfach immer aufs Große und Ganze war eigentlich, Pablo war ein sehr guter Mensch. Er hat dann eine Geschichte aus der Kindheit erzählt, in der einem Bekannten, einem Freund, ein Eis runtergefallen wäre. Und Pablo hat dann sein eigenes dem Kind gegeben, der selber noch Kind war. Solche Geschichten hat er halt
so
erzählt.
Also Pablo so ein bisschen als Helden stilisieren, so nach wie vor dieser Robin Hood-Geschichte, also die er selbst versucht hat zu zeigen, immer noch da drin verhangen.
Genau, krass. Und ich hatte dann nochmal gefragt, wie es denn aussieht, was denn jetzt die wahre Geschichte ist oder warum er dieses Museum überhaupt hat und ob ihn das nicht vielleicht auch nervt, dass die ganzen Touristen immer herkommen und ihn fragen oder dass halt immer wieder diese Geschichte aufkommt. Ich meine, vielleicht will er es ja auch irgendwann mal hinter sich lassen. So, das ist ja auch schon lange her. Und da war dann seine Antwort folgende.
Ich möchte über die guten Dinge sprechen, die es in Kolumbien gibt. Über die Tausenden von Bäumen. 4 Millionen Bäume, die Pablo gepflanzt hat. Über eine Nachbarschaft, die Pablo verschenkt hat. Er baute Stadien und Schulen. Er hat viele Dinge für Medellín getan, die viele andere Leute nicht getan haben.
Genau, also sein Schwerpunkt liegt natürlich auf der positiven Seite oder halt das hervorzuheben.
Verstehe. Mit was für einem Gefühl verlässt man dann so ein Interview? Also es ist ja schon so, zuerst man kommt dahin, diese, sag ich mal, ja, ungewohnte Situation, ein bisschen so dieses Konfrontative, ich sage jetzt auch mal so ein bisschen noch so dieses Kartellmäßige, man wird wahrscheinlich beobachtet, muss erstmal Geld holen, irgendwie dann diese, sag ich mal, ich nenne es aber einen Mann, der einer Vergangenheit hinterherhängt, die einfach nicht mehr real ist und nicht mehr existiert. Daneben Touristen, die das toll finden und Fotos machen. Was für ein Gefühl hat man da?
Also ich war auf jeden Fall in der Interviewsituation doch ein bisschen aufgeregt auf jeden Fall, aufgeregter als sonst. Und ich habe davor ja auch dann mir Narcos angeschaut und diese Faszination, die kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass es diese Faszination gibt und dass die Leute da einfach Interesse dran haben und wissen wollen, was da ist und was da passiert ist damals. Und wenn man den Bruder noch treffen kann, dann klingt es halt auch einfach so skurril. Und ja, ich war im Urlaub und ich habe den Bruder von Pablo Escobar getroffen. Es hat sich aber auch ein bisschen falsch angefühlt einfach, dadurch, dass man das Gefühl hatte, dass da ein bisschen zu unterstützen, die ganze Sache, auch dass das so angeheizt wird. Das fand ich dann wiederum nicht so gut. Aber es war wichtig für den Film, denke ich, um einfach aufzuzeigen, das hier gibt's noch. Mhm. Und diese Seite von Medellin gibt's immer noch und diese Personen gibt's auch immer noch. Und auch die haben eine Sicht auf die Geschichte, die vielleicht anders ist als die anderen Leute.
Aber sie sind nicht die einzigen Personen aus dieser Zeit.
Richtig. Genau. Es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, aber wir wollten dann natürlich auch die Gegenseite noch beleuchten. Also jemanden aus der Zeit, der das vielleicht genau andersrum sieht, der nicht die positiven Seiten hervorheben möchte, sondern vielleicht eher die negativen Seiten. Und da haben wir einen Mensch getroffen, Carlos Palau, war Polizist zu der Zeit, in den 80er, 90er Jahren und war tatsächlich Teil einer Spezialeinheit, die Pablo Escobar jagen sollte oder halt aufdecken sollte. Und
das ist ja wirklich genau die Gegenseite.
Richtig, genau. Okay. Und
ich vermute mal, den kann man nicht auf Airbnb buchen.
Den kann man auch auf Airbnb buchen, tatsächlich. Okay. Denn in Medellin ist Pablo Escobar zwar einerseits verhasst, also viele Leute wollen nicht über ihn reden, aber es ist immer noch das, wofür ihn die Stadt oder wofür die Stadt bekannt ist. Und viele Leute reisen nach Medellin auch unter anderem, weil sie diese Geschichte irgendwie kennen mit Pablo Escobar und da Interesse dran haben. Und natürlich kann man da dann mit auch Geld machen.
Das heißt, Carlos Palau macht was?
Auch er gibt Touren für Touristen.
Ah, okay. Also Stadtführungen quasi. Und indem man dann aber auch seine Seite erzählt, die natürlich, sage ich mal, auch genau das widerspiegelt, die schlechte Seite, die dieses Kartell über dieses Land gebracht hat.
Genau, also man könnte ihm jetzt am ersten Moment vorwerfen, ja Moment, der hat gegen den gekämpft und jetzt macht er aber auch Touren und macht auch Geld damit. Mhm. Aber er hat uns dann eigentlich ganz gut erklärt, dass er einfach den Leuten auch zeigen möchte, dass Pablo keine Kultfigur ist, sondern dass der real Menschen umbringen hat lassen, dass der einen massiven Einfluss auf die Stadt hatte, der negativ war und so viele Menschenleben auch einfach damit beeinflusst hat und negativ beeinflusst hat.
Was habt ihr mit Carlos erlebt?
Mit Carlos waren wir erstmal bei ihm zu Hause. Und das fand ich super schön, weil ich habe ihn als sehr herzlichen Mann empfunden mit seiner Frau, auch Claudia, zwei Söhnen, Brandon und Brian. Und was ich super nett fand, er wusste, dass wir kommen. Er hat die ganze Zeit Scherze gemacht und sie hatten extra so Empanadas für uns besorgt, damit sie auch was zu essen für uns machen können. Und das war wirklich richtig schön irgendwie. Es war ein schöner Empfang.
Ich fand Empanadas immer sehr lecker. Es gab manchmal ein bisschen unterschiedliche, aber das sind so Teigtaschen.
Frittierte Teigtaschen
gefüllt. Ich habe es, glaube ich, mit Hackfleisch irgendwie ein paar Mal so
in Erinnerung. Genau, es gibt unterschiedliche Kartoffeln.
Aber sehr lecker.
Also ich meine, wenn was frittiert ist.
Das stimmt. Alles, was frittiert ist, ist lecker. Also es ist, glaube ich, so ein Maisteig auch so ein bisschen.
Also das weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, ja.
Aber immer lecker. Aber es war auch immer so gefühlt, man isst eine, findet es total lecker, isst eine zweite, die ist auch noch lecker. länger. Und dann wird es irgendwann, wo du denkst so, boah, jetzt ist auch schon langsam genug. Die sind schon auch mächtig.
Die sind super mächtig. Und das Problem war, dass ich eigentlich kein Fleisch mehr esse.
Mhm.
Und die sind
dann
natürlich
bekommt man das angeboten.
Richtig,
verstehe.
Und ich finde das dann immer sehr, also es ist einfach super unhöflich, weil sie haben sich extra die Mühe gemacht. Man hat gemerkt, es war ihnen wichtig. Also habe ich es natürlich dann gegessen. Aber es war eine kleine Überwindung auf jeden Fall.
Ich verstehe.
Ja.
Was hat er dann euch erzählt?
Genau, also ich wollte wissen, warum, also in den 80ern und 90ern war Polizist in Medellin tatsächlich einer der gefährlichsten Jobs auf der ganzen Welt, die man irgendwie machen konnte, weil Pablo Escobar und generell das Medellin-Kartell alle aus dem Weg schaffen wollten, die ihnen im Weg stehen. Und dazu gehörte natürlich vor allem die Polizei. Das heißt, es wurden durch Attentate immer wieder Tausende von Polizisten eigentlich umgebracht. Und da war so ein bisschen die Frage, warum macht man sowas?
Ja, ja.
Genau. Und das war dann Carlos' Antwort.
So I had two options. Pablo, the police.
Ich hatte zwei Optionen. Pablo oder die Polizei. Und ich sagte, okay. Ich entscheide mich dafür, Polizist zu werden. Ich trat der Polizeiakademie bei. Ich war nicht der Einzige. Zu der Zeit waren wir 150 Männer. Als ich meine Uniform anzog und sie mir eine Waffe gaben, dachte ich mir, wow, das fühlt sich gut an. Aber sie brauchten Leute, Soldaten, die auf die Straße gehen und kämpfen. Denn zu dieser Zeit starben allein in Medellin pro Tag 5 bis 10 Polizisten.
Genau, also er war gerade mal 17 Jahre alt. Also eigentlich genau in dem Alter, wo er entweder rekrutiert worden wäre vom Kartell, um Auftragsmorde auszuführen, oder halt die Gegenseite. Und genau das hat er dann gesagt. Also er hatte diese zwei Optionen. Werde ich Teil des Kartells? Werde ich Pablo? Irgendwie mich auf diese Drogenseite stellen? Oder stelle ich mich auf die genau andere Seite?
Ich kann mir vorstellen, dass in dieser Zeit den Schritt zu sagen, ich gehe auf die staatliche, rechtliche Seite kein einfacher ist, weil ich kann mir vorstellen, in der Zeit dieses mächtige, extrem mächtige Kartell, was große Teile des Lebens einfach beherrscht hat, sich dagegen zu stellen, wahrscheinlich nicht die einfachste Entscheidung ist.
Genau, das glaube ich auch. Und er meinte auch, wie gesagt, er war gerade mal 17 Jahre alt, das ist ja auch noch super jung, als er der Polizeiakademie beigetreten ist. Und ich habe ihn dann gefragt, was haben denn deine Eltern dazu gesagt? So, was sagen die denn, wenn man mitbekommt, ständig werden Polizisten umgebracht und dein Sohn sagt, ach übrigens, ich will Polizist werden. Und das fand ich ganz spannend, weil er gemeint hat, die waren am Anfang überhaupt nicht begeistert. Also die waren eher so, warum machst du das? Und irgendwann waren sie dann aber auch sehr stolz auf ihn, dass er das gemacht hat.
Also es ist definitiv ein Schritt gewesen quasi, ich setze mein eigenes Leben aufs Spiel. Denn ich habe keine Ahnung, aber in Medellin sind zu dieser Zeit, weiß ich nicht, jeden Tag Menschen gestorben.
Eigentlich kann der Carlos noch mal genau sagen.
The time over here in Medellin, only in Medellin, there between 5 to 10 police officers a day.
Richtig, also gerade
5 bis 10 Polizisten jeden Tag ermordet. Wow.
Ja, also es war eine sehr heftige Zeit auf jeden Fall. Also 1991 hatte Medellin weltweit die höchste Mordrate. An jungen Männern vor allem, oder Männer.
Und dann den Schritt zu machen, zu sagen, ich werde auch Polizist, mit sehr hohem Risiko, dass ich möglicherweise auch ermordet werde. Respekt.
Genau. Und was ich auch spannend fand, er hat ja dann so von seiner Familie geschwärmt, als wir da waren und das Interview geführt haben und wie sehr er seine Frau liebt und wie schön das ist. Und dann habe ich ihn gleich gefragt, ja, wie war das denn damals? Hattet ihr euch da schon kennengelernt? Und dann hat er gesagt, nee. Denn er hat sich keine Freundin erlaubt, weil es zu gefährlich war, eine Freundin zu haben zu der Zeit.
Weil auch quasi nicht nur die Polizisten vom Kartell umgebracht wurden, sondern auch deren Angehörige?
Korrekt, aber auch, weil er gesagt hat, dass manche Frauen angesetzt wurden darauf, vom Kartell sich mit Polizisten einzulassen, um dann entweder zu... Also zu sagen, wo die sind, damit die umgebracht werden können.
Also quasi Informationen dann zu liefern, dann zu wissen, okay, der ist da, der ist da, der ist da. Wow, okay.
Genau, und ganz am Anfang, als von seiner Karriere, hat er trotzdem schon um sein Leben bangen müssen, denn...
The price for my health in 1990 was $100. See, somebody can kill me. You know what's my paycheck? When I saw my first paycheck, I risked my life for $20 a month.
Genau, also er
habe ich das richtig verstanden? Also es gab ein Kopfgeld, wir waren im Jahr 1999.
1990.
Sein Kopfgeld betrug $100 und verdient hat er $20.
Im Monat.
Im Monat.
Richtig.
Puh.
Genau, und deswegen war die Gefahr, umgebracht zu werden, nicht nur vom Kartell, also dass dich jemand aus dem Kartell umbringt, sondern auch von den eigenen Kollegen tatsächlich geopfert zu werden.
Oh Gott,
ziemlich stimmt. Groß, weil der Verdienst einfach so gering war. Und klar, dadurch haben natürlich nicht viele gemacht, oder das weiß ich jetzt nicht genau, ehrlich gesagt, aber auf jeden Fall war das auch eine reale Bedrohung, die es gab. Genau.
Man denkt sich dann natürlich auch immer so einfach, naja, warum haben sie dem Polizisten nicht einfach mehr bezahlt? Aber Kolumbien war zu der Zeit vermutlich kein reiches Land. Die hatten da richtig große Probleme und hatten aber auch nicht das Geld. Und vor allem, ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute Polizist werden wollten.
Genau. Genau. Und er meinte auch, das war halt ganz am Anfang. Er hat dann irgendwann auch mehr verdient, natürlich. Mhm. Und dann ist aber auch das Preisgeld angestiegen für seinen Kopf.
Ja.
Also, genau. Er hat, glaube ich, gesagt, gegen Ende, wo er dann einen höheren Rang hatte, waren es dann doch $1,000 oder so. Also ist auf jeden Fall mit angestiegen. Ja, also eine spannende Persönlichkeit. Er war, wie gesagt, dann eben Teil einer Spezialeinheit. Und denen ist es dann tatsächlich 1993 gelungen, Pablo Escobar aufzuspüren. Und in dem Zuge wurde er dann auch erschossen.
Ja, ja.
Und
War Carlos Teil dieser Spezialeinheit?
Richtig.
Die ihn erschossen haben?
Ja.
Der war da mit dabei?
Ja, aber er hat ihn nicht, also er war live mit dabei, er hat es mitbekommen, aber er war nicht derjenige, der geschossen hat. Aber er war auf jeden Fall Teil davon, Teil dieser Spezialeinheit.
Wie hat er darüber erzählt?
Sehr lebhaft, aber trotzdem immer mit so einem Witz. Also er hat es schon gut hingekriegt. Ach, krass, okay. Er ist irgendwie, wir sind dann ja auch, wir haben ihn dann begleitet bei einer seiner Touren.
Ja.
Und er hat es schon geschafft, sehr eindrücklich aus dieser Zeit zu erzählen, auch sehr lebhaft. Wir sind dann hingefahren zu diesem Haus, auf dem Pablo Escobar, also er wurde ja auf dem Dach von einem Haus, aus dem er dann geflohen ist, erschossen im Endeffekt. Mhm. Und zu diesem Haus hat er uns dann auch gebracht und hat es dann dort auch erzählt, aber auch wirklich so sehr detailliert, also auf ihn wurde geschossen, hat er sich nochmal erholt und dann hat ihn schließlich jemand erschossen. Und was ich dann sehr was mir auf jeden Fall sehr hängen geblieben ist, war ein Satz, den er noch gesagt hat, weil er hat gesagt, um 15.30 Uhr, 1993, wurde Pablo erschossen. Das war ehrlich gesagt einer der besten Tage meines Lebens. Und das klingt kurz ja erstmal.
Ja.
Also, und er hat dann selber aber auch gleich eingeordnet und gesagt, das klingt natürlich furchtbar, der Tod eines Menschen, der beste Tag meines Lebens. Eigentlich wünscht er niemanden den Tod, aber Pablo Escobar hat die Stadt halt wirklich so im Griff gehabt, beziehungsweise dieses Drogenkartell und die Drogen generell, dass man in Medellin einfach nicht mehr normal leben konnte. Also jeder hatte dort tagtäglich Angst, dass irgendwas passiert. Denn es ging Pablo Escobar vor allem auch darum, dass er nicht ausgeliefert wird an die USA. Und um das zu verhindern, hat er die Regierung unter Druck gesetzt. Und das waren durch Sachen wie Autobomben, die irgendwo losgingen, Politiker, die ihm an den Kragen wollten, die er hat erschießen lassen. Und es war wie ein Krieg gegen die Stadt im Endeffekt. Und alle sind davon in Mitleidenschaft gezogen worden.
Und dann war das, die Ermordung von ihm, der Turning Point.
Endeffekt haben das viele gehofft. So ganz so einfach ist es natürlich nicht. Es war natürlich nicht nur ein Mensch, der da drin hängt. Aber klar, es hat viel verändert auf jeden Fall. Genau.
Wahnsinn. Okay. okay, wirklich ein spannender Mensch. Er ist dann heute Touristenführer. Gab es einen Grund, warum er eigentlich dann nicht mehr Polizist sein wollte? Oder?
Ja, auch das ist eigentlich ziemlich spannend. Okay. Er hat ja immer wieder mit Morddrohungen zu kämpfen gehabt, also wirklich noch lange, er war noch länger danach auch Polizist. Und es gab ja dann auch in Medellin noch lange andere Kämpfe, nicht nur Drogen, sondern auch dann die Guerilla. Mhm. Und er hat immer wieder Morddrohungen erhalten und irgendwann war es zu viel, weil sie wohl genau gewusst haben, wo er lebt, wie seine Frau heißt und so weiter und so fort, dass er irgendwann gesagt hat, nee, packe ich nicht mehr, wir wandern aus. Und das mit seiner Frau in die USA ausgewandert. Dort hat er eine Zeit lang gelebt, sehr lange. Und dann hat er aber gesagt, er vermisst einfach seine Heimat, sein Leben mit seinen Kindern. Er will, dass sie alle in Kolumbien eigentlich groß werden und dort aufwachsen. Und deshalb, und er wollte Mickey Mouse unbedingt kennenlernen, hat er gesagt.
Okay.
In Disneyland. Okay. Genau. Okay. Ja, und dann sind sie zurück nach Kolumbien, nach Medellin. Und weil er halt das Gefühl hatte, jetzt kann man dort wieder leben. Jetzt ist es wieder eine lebenswerte Stadt.
Und hat sich das bestätigt für ihn? Lebt er gerne wieder in Medellin?
Ja, ja? Auf jeden Fall. Also man hat ihm angemerkt, dass das seine Stadt ist, dass er einfach Kolumbien liebt. Und
auch sehr viel Vergangenheit natürlich damit hat und quasi auch wirklich aus erster Hand darüber sprechen kann.
Genau, und was er dann auch erzählt hat, das fand ich auch noch gut, war, dass er gesehen hat, dass andere Leute durch diesen Hype plötzlich, den es so um Pablo Escobar gab, Touren gegeben haben, die keine Ahnung haben. Und das war auch so ein Moment, wo er gesagt hat, ja, Moment mal, die wissen überhaupt nicht, wie es war. Ich war dabei, ich weiß es, ich möchte das erzählen. Und er hat auch gesagt, dass es für ihn nicht nur einfach erzählen ist, sondern eine Art Therapie auch, dass er da so offen darüber geredet hat. Weil er hat ganz lange nicht so offen darüber geredet mit seinen Bekannten und Freunden und was alles aus dieser Zeit war. Also der musste ja so viele Kollegen zu Grabe tragen.
Ach, stimmt, ja.
Und er hat gemeint, er hatte ganz lange posttraumatische Störungen, konnte nicht schlafen, hat immer wieder Schüsse gehört. Und irgendwann war das dann, darüber zu sprechen, für ihn irgendwie erlösend. Er hat auch gemerkt, dass die Leute mehr zugehört haben, wenn sie gemerkt haben, ah, er ist Polizist, ah, das hat er alles erlebt. Genau, und das hat ihm dann irgendwie...
Jetzt habe ich noch eine Frage. Hat er bei den Führungen den Namen Pablo Escobar laut gesagt?
Ja. Hat er. Ah, okay. Ich musste kurz nachdenken. Ja, hat er. Also nicht
interessant, weil wir hatten auch eine Stadtführung, als ich da war, auch eine Stadtführung gemacht. Nicht bei Carlos, sondern bei einem anderen auch extrem leidenschaftlichen jungen Kolumbianer. Wirklich, also ich habe selten eine so tolle Stadtführung bekommen. Ich hatte Gänsehaut, ich hatte Tränen in den Augen. Der konnte so unglaublich erzählen. Aber eine Situation ist mir wirklich sehr hängen geblieben. Wir waren dann an einem Platz irgendwo, ein bisschen belebteren Platz, und wir saßen dann so als Gruppe und um ihn herum. Das war recht am Anfang der Tour, und der meinte so ein bisschen so, wundert euch nicht, also natürlich ist diese Geschichte dieser Stadt mit einem Menschen verknüpft. Diese Geschichte dieser Stadt lässt sich nicht erzählen ohne Pablo Escobar. Aber wundert euch bitte nicht, wenn ich während dieser Tour diesen Namen nicht immer wieder ausspreche und immer wieder laut sage, denn ich spreche hier mit euch Englisch. Viele Menschen um uns herum verstehen kein Englisch. Sie sind Einheimische und sind bei diesem Namen extrem sensibel und fragen sich ganz oft, warum wird ganz offensichtlich ausländischen Touristen etwas über Pablo Escobar erzählt. Und da hat er uns ganz bewusst gesagt, so, und deswegen werde ich diesen Namen jetzt weiterhin nicht mehr sagen, sondern werde immer sagen, er, ihn und so weiter. Einfach damit die Menschen drumherum nicht seltsam reagieren. Mhm. Weil sie einfach da auch dann teilweise es nicht so nachvollziehen können, woher diese Faszination aus dem Ausland für diesen Menschen kommt. Und weil sie eben selbst noch extremst emotional auf diese Zeit reagieren. Das ist mir damals hängen geblieben. Mhm. Aber es sind ja tatsächlich nicht nur in der Stadt Spuren von Pablo Escobar noch da, sondern auch außerhalb.
Genau. Er hat da noch eine Hinterlassenschaft, die man vielleicht nicht so erwartet hätte. Und zwar ungefähr 150 Kilometer außerhalb von Medellin hatte Pablo ein Anwesen, die besagte Hacienda Nápoles. Und das war einfach ein riesen, ja, so wie so eine Ranch. Und er hat sich da in den 80er Jahren einen Privatzoo eingerichtet. Mit alle möglichen Giraffen, Nashörner, Strauß, ich glaube Zebras hatten sie auch, hat er alles illegal ins Land geschafft, unter anderem auch Nilpferde. Und das Besondere war, dass er in den 80er Jahren diesen Zoo öffentlich und kostenlos gemacht hat. Also konnten Leute mit Bussen dorthin fahren aus Medellin, sind durch diesen Zoo gelaufen, haben sich die Tiere angeschaut und für die war das natürlich total toll, weil sie all diese exotischen Tiere sehen konnten.
Ja, ja.
Und wir haben eine Frau getroffen, die damals als Kind auch noch Erinnerungen daran hat.
When I was like 8 or 9 years, I used to come here. It was the 80s. And it was an open zoo. Everybody could come and it was really nice. And it was a bad guy. Pablo Escobar was bad. Now it was just a zoo that you can come and enjoy the animals. There were a lot of animals that you didn't dream to see, like giraffes and elephants and rhinos and hippos.
Genau.
Also für die Leute damals natürlich auch eine tolle Freizeitbeschäftigung und natürlich etwas, klar, ein Zoo, hey, das sind tolle Tiere, egal wer ihn gemacht hat.
Mhm. Genau, und die Dame, die wir gerade gehört haben, das ist Dr. Gina Serna, eine Tierärztin, die sich in Kolumbien um was ganz Besonderes jetzt kümmert. Und zwar, weil sie damals ja, wie der Otum gesagt hat, sie war aus... So mit 8, 9 war sie oft in diesem Zoo und denen war jetzt nicht so bewusst, dass das jetzt Pablo Escobar, das war halt der Zoo, zu dem sie gegangen sind und sie fand es toll, weil sie halt einfach Tiere sehen konnte und hatte schon immer eine Tierliebe und da hat sich das noch mehr gesteigert, dass sie irgendwann dachte, sie will Tierärztin werden. Und als Pablo Escobar umgebracht wurde oder erschossen wurde, hat die Regierung natürlich auch die ganzen Anwesen angefangen aufzulösen und also auch den Zoo. Und viele Tiere wurden in andere Zoos gebracht, in Medellin oder woanders hin. Und es gab aber die Nilpferde, das waren dann noch 3 Stück. Mhm. Bei denen wussten sie wohl nicht so ganz, was sie damit anfangen sollen und haben sie einfach in der Wildnis ausgesetzt. Mit dem Gedanken, lange überleben die eh nicht.
So. Ja.
Falscher Gedanke.
Aber ja.
Das ist nicht aufgegangen. Genau, und zwar sind Nilpferde ja in Kolumbien nicht heimisch. Mhm. Nilpferde gibt's eigentlich, oder leben eigentlich nur in Afrika. Und deswegen dachten die, dass es wahrscheinlich einfach nicht lange machen werden. Aber das Gegenteil war der Fall. Und zwar sind aus diesen ursprünglich drei Nilpferden mittlerweile 140 Stück geworden.
Den gefällt es in Kolumbien, würde ich mal so sagen.
Den gefällt es richtig gut in Kolumbien. Ja. Die haben nämlich dort, also die Temperatur ist super für die, die haben genug Nahrung und vor allem haben sie keine natürlichen Feinde. Dort gibt es keine anderen Tiere, die sie auf dem Kieker haben könnten.
Wenn es dann denke ich gerade nach, was überhaupt natürliche Feinde von
vielleicht Wild Löwen sind. Oder so.
Ah, ja, stimmt, kann sein. stimmt. Aber
die
ja.
gibt es da halt ja. nicht. Also ja. insofern haben sie keine Feinde und können sich halt ungehemmt vermehren. Und das ist mittlerweile so ein großes Problem, dass sich halt Tierärzte darum kümmern müssen, um zu gucken, wie sie mit dieser Plage klarkommen. Weil es ist ja eine invasive Art. Also die zerstört dort auch natürlich das Ökosystem so ein bisschen. Und Nilpferde sehen zwar vielleicht ganz knuffig aus mit ihren kleinen süßen Öhrchen, aber die sind wirklich gefährlich und die erreichen bis zu 30 km/h pro Stunde
ja,
oder
das
so.
Sind gefährlich, ja.
Und genau, also Gina und ihr Kollege David, die wollten uns dann zu den Nilpferden bringen. Wir waren natürlich schon auch ganz aufgeregt, die jetzt endlich mal zu sehen, weil die leben dort dann einfach in diesem Gebiet.
Wie fandest du denn eigentlich die Landschaft dort? Ich war, um ehrlich zu sein, das ist das, wo mein Herz ein bisschen hängen geblieben ist in Kolumbien. Die Landschaft dort ist wunderschön. Also Medellin liegt in seinem sehr gebirgigen Teil. Die Stadt liegt auch von der Seehöhe extrem hoch. Ich glaube, wenn ich mich so erinnere, 1500, 1800 Meter oder sowas. Und wenn man dann wirklich mal weiterfahren will, man ist wirklich in so einer tropischen, grünen, üppigen Gebirgslandschaft, wo man einfach das Gefühl hat, die Fauna und Flora quillt über vor Grün, vor Blüten. Also es ist so farbenprächtig. Es ist blau, es ist grün, es regnet dann immer wieder ein bisschen durch und dann kommt wieder die Sonne scheint. Also ich fand's unglaublich wunderschön, die Landschaft einfach dort.
Ja, nee, also so ging es mir auch. Und für mich war es ein super besonderer Moment, als wir dann uns auf den Weg gemacht haben zu diesen Nilpferden, weil wir mit dem Boot noch eine kleine Tour gemacht haben, ja, auf dem Magdalena River, so heißt der Magdalena-Fluss.
Ja, ja, ja.
Und waren auf diesem kleinen Kanu mit Dr. Gina Serna eben und sind dann da lang gefahren und dann hast du dieses Wasser und rechts und links sind Bäume und überall haben wir die ganze Zeit gesagt, oh, guck mal, da sind Affen. Oh, guck mal, da ist ein Reiher. Also du hast so eine unglaublich vielfältige Tierwelt und Fauna und es ist einfach echt richtig schön gewesen. Also es war irgendwie beeindruckend. Und dann sind wir auch auf diesem Fluss weitergefahren und uns sind Fischer entgegengekommen, die wir dann gleich mal gefragt haben, ob sie die Nilpferde heute gesehen haben. Und dann waren sie so, nee, heute nicht, aber gestern da hinten an der Insel so. Und dann haben wir so, okay, alles klar.
Okay, krass, krass.
Genau, und dann endlich war der Moment, wo wir dann zu denen hingelaufen sind. Das war ein an so einem kleinen See, an so einem kleinen grünen Hügel, über den sind wir so drüber. Da waren dann auf der rechten Seite noch Kühe. Und dann ging es runter zum Wasser und dann, genau, hätten wir sie gleich sehen können. Und dann war das Erste, was uns Gina gesagt hat.
If they go out, run.
Genau.
Was? Also wenn sie kommen, läuft?
Rennt. Wenn sie hochkommen, rennt. Und wir waren kurz so, hä?
Ja, es ist mal, das ist so gemütliche Bootsfahrt, so am Fluss so ein bisschen.
Genau.
So, wenn sie kommen, lauft, okay.
Ja, total. Es war dann auch, dann haben sie angefangen zu flüstern. Und
was?
Also so, ja, wir dürfen nicht zu laut sein, weil vielleicht schlafen sie gerade und wir sollten sie nicht aufwecken. Und ich meine, ich wusste, ja, okay, Nilpferde sind gefährlich.
Ja.
Aber irgendwie war ich dann so erst in dem Moment, dass ich mir gedacht habe, oh, die sind vielleicht wirklich gefährlich, wenn wir hier sind.
Okay.
Und dann haben wir noch so Scherze gemacht, ja, wie schnell rennt ihr? Und wir waren so, nicht
keine
so schnell.
Ahnung.
In Sport war ich nicht besonders gut.
Ja.
Genau, nee, also auf jeden Fall sind wir dann auf sie zugekommen. Dann haben wir sie endlich gesehen und das war natürlich mit Sicherheitsabstand. Also nah ran sind wir nicht gegangen.
Ja. Aber und hören die so gut? Also das überrascht mich gerade echt. Man muss dann wirklich in der Nähe flüstern, damit die nicht aufgeschreckt werden und dann in Angriffsmodus gehen oder so.
Richtig, okay. Und zwar sind die wohl extrem territorial.
Ah, okay.
Und wenn die und vor allem hatten die auch Babys dabei. Und wenn die Babys haben, dann ist, da musst du wirklich echt aufpassen. Genau, und dann haben wir sie halt gesehen und es sind schon beeindruckende Tiere, auch wenn ich sie nur aus der Ferne sehen konnte und dann immer so die Öhrchen aus dem Wasser kamen.
Es ist ja eigentlich immer ganz süß und Nilpferde haben eigentlich was total Süßes, Knuffiges. Es ist immer so schwer, dann zu sagen, so, die sind eigentlich gefährlich, aber sie sind nur so knuffig.
Aber die haben dann immer so zwischendrin während des Interviews auch so gegrunzt und so, so laute, ja, sowieso Grunzgeräusche gemacht. Und das war schon immer, da hat man auch gemerkt, da sind auch Gina und David immer so, haben immer so geguckt. Und dann haben sie gemerkt, okay, es passt wieder und dann haben sie wieder aufgehört und dann weiter geredet. Also es ist schon, war schon nicht ohne auf jeden Fall.
Was machen die eigentlich quasi, damit sie die Plage eindämmen können?
Genau, also Dr. Gina Serna ist eigentlich Jaguar-Expertin. Mhm. Das ist ihr Ding. Sie kümmert sich um Jaguare. Und das Nilpferde war für sie ein total neues Thema und für alle, die dort arbeiten, auch. Also die haben sich am Anfang Experten aus Südafrika geholt, weil sie einfach nicht wussten, was machen wir mit denen überhaupt? Und sie haben es erstmal nur beobachtet am Anfang, als es noch nicht ganz so viele waren und waren noch so ein bisschen, ach, aha, die bekommen Babys, ach, interessant, die pflanzen sich ja hier fort, ah, ist gar wohl doch nicht so schlimm, also für die hier zu leben. Und irgendwann haben sie gemerkt, oh, das ist ein Problem, die sind gefährlich, also und hier leben Leute, die vom Fischfang leben und wenn die so territorial sind, dann greifen die auch die Menschen natürlich an, die hier leben. Und das sind jetzt keine Tiere, die man die einfach so einfängt.
Ja, das ist ein bisschen schwieriger.
Ja, also es gibt mehrere Ansätze, die sie jetzt versucht haben. Also sie haben es einmal versucht durch so natürliche Sachen, also Steinzäune, die die Tiere irgendwie einhalten sollen, gewisse Pflanzenarten, denen man nachsagt, dass sie Nilpferde ein bisschen zurückhalten. Das bringt alles leider nichts, tatsächlich. Es gab einen kleinen Aufschrei in der Bevölkerung, weil sie anfangs tatsächlich sie einfach einen Teil der Tiere töten wollten, einfach um es einzudämmen, weil es ein Problem ist.
Ja.
Da haben wir aber auf großen Gegenschrei aus der Bevölkerung. Zum einen, weil einfach Tierschützer, die sagen, hey, das geht nicht. Aber auch viele Leute, die vom Tourismus leben. Und das Ding ist, dass diese Nilpferde natürlich auch Touristen in die Gegend ziehen.
Ah, verstehe.
Und dieser Zoo von Pablo so eine Art neu belebt wurde. Und dort lebt auch ein zahmes Hippo, Vanessa. Und Vanessa ist natürlich eine super süße Touristenattraktion, aber kann sie mit Wassermelone füttern.
Ah, okay.
Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch ein Problem dort. Und mittlerweile sind sie dazu übergegangen, die Tiere zu sterilisieren.
Ja.
Aber das ist unheimlich zeitaufwendig und extrem teuer.
Kann ich mir vorstellen, da muss man ja erstmal, dass sie finden, dann betreuen. Sie
da in diese Zäune locken und.
Dann, die sind ja auch schwer und das, ja.
Das genau, ist, das ist nicht
das
ohne.
Das ist nicht ohne.
Also, sie hoffen auch darauf, dass Hilfe aus dem Ausland kommt, finanzielle Hilfe. Oder ob sich Zoos nicht melden und einfach ein paar haben wollen. Also, wenn jemand ein Zoo hat und ein Nilpferd
Pablo,
sucht.
Pablo Escobar Nachkommens Nilpferd haben will.
Richtig.
Kolumbien verschenkt da anscheinend ein paar.
Meldet euch bei Dr. Gina Serna. Sie hätte gerne ein paar los.
Aber ja.
Genau.
Also sie ist dann heute wirklich quasi für diese Nilpferde verantwortlich oder hofft quasi,
sie ist Teil des Teams,
Teil des Teams. Obwohl sie selber auch aus ihrer Kindheit das alles noch kennt.
Genau, und da fand ich es auch wirklich spannend und traurig, dass sie da am Anfang, also ich habe sie dann gefragt, wie bist du denn dazu gekommen und wolltest du das denn? Und da war ihre Antwort dann,
for me now it's job. At the beginning I didn't want to work with hippos because my father died of in the 80s about the war drug. Well, here in Colombia with bombs, and so I didn't like to work with hippos at the beginning. I would say no, but at the end I finished working with hippos, and it's like the thing that all people recognize me, so for me it's like a job. But at the beginning it was really hard. I was coming here and crying all the time.
Mm-hmm.
Also ihr Vater ist im Drogenkrieg gestorben, und ein Teil dieses Krieges oder quasi eine Nachlassenschaft dieses Krieges sind die Hippos, und sie ist heute immer noch quasi mit denen beschäftigt. Ach, das ist schon...
Ja, also genau, ihr Vater ist unschuldig Teil dieses Krieges geworden. Das halt, hat eine Bombe erwischt. Und sie wollte das am Anfang wirklich einfach nicht, dort für diese Hippos arbeiten, also sich um die Hippos kümmern, weil das halt ja irgendwie, ja, doch mit Pablo Escobar zusammenhängt. Das ist ja sein Problem, das er jetzt hinterlassen hat in die Richtung. Und das wollte sie gar nicht und hat sich dann doch am Ende dann dazu überzeugen lassen. Aber ja, wie sie gesagt hat, sie hat am Anfang ganz viel geweint, immer wenn sie hingekommen ist. Und auch ihre Mutter war am Anfang dagegen, dass sie das macht. Also für die war es noch mal schlimmer.
Mhm.
Und als sie das erste Mal mitgebracht hat, hat sie wohl die ganze Zeit einfach geweint. Das ist halt dann unheimlich tragisch. So, ne?
Das sind die Momente, wo man dann auch so spürt, wie nah die Geschichte dieses Landes einfach noch an den Menschen ist. Also das ist halt nicht Jahrzehnte her, wo man keinen Bezug mehr dazu hat, sondern die Menschen, die damals Freunde, Familienangehörige verloren haben, sind immer noch da. Die haben das alles noch selbst miterlebt. Und erleben dann lustigerweise mit, wie ganz viele Touristen aus aller Welt kommen und sie genau danach fragen, also wie war das denn jetzt mit Pablo und so weiter. Es ist, bringt ihnen natürlich Geld. Auf der anderen Seite ist das auch so eigentlich, so, also mein Gefühl, immer ein Teil ihrer Vergangenheit, den sie eigentlich lieber abhaken würden und lieber jemand Neues sein würden. Unglaublicher Zwiespalt für mich immer, also wo ich immer so das Gefühl hatte, so... Ich kann es nachvollziehen, wie schwer das teilweise sein muss.
Mhm. Also mich hat auch am meisten berührt, dass egal mit wem wir gedreht haben, mit wem wir gesprochen haben, fast jeder unserer Protagonisten hatte irgendeinen Bezug zu Pablo oder irgendeine Geschichte dazu. Also sei es sogar der Bürgermeister, der ein Massaker miterlebt hat, wo er dann irgendwie über neun Leichen gehen musste, auf seinem Schulweg. Also jeder hat da eine Geschichte dazu, und das spürt man in der Stadt auch noch sehr, auf jeden Fall. Und ich hatte dann auch das Gefühl, wenn wir die Fragen gestellt haben oder als wir gesagt haben, wir wollen hier eine Geschichte machen, waren die alle erstmal so ein bisschen
schon klar, was
schon
ihr
wieder
wollt.
Jemand
wollt schon
will
wieder
Pablo
über, ja.
Und
ja.
Aber als wir ihnen dann erzählt haben, dass es eher darum geht zu zeigen, hey, was macht ihr denn gerade, um da rauszukommen, und ihr habt es ja geschafft, dass die Stadt Innovationspreise absahnt, dass da sich da viel geändert hat, dass es halt darauf unser Fokus liegen möchte, wie haben sie das gemacht und wie machen sie das und was tun sie da jeden Tag dafür. Da hat man dann gemerkt, sind sie offener gewesen. Also das war dann schon was was Ihnen dann gefallen hat?
Ich hatte auch ein Erlebnis, das mir auch sehr hängen geblieben ist. Als ich selber einmal urlaubsmäßig da war, auch sind wir dann von Medellin eine Tagestour zu einem der größeren Seen da irgendwie rausgemacht. Das ist so ein besonderer See, wo so ein Felsblock in der Mitte steht, und haben uns dann einen Transfer genommen, quasi einen Fahrer, der uns dahin gebracht hat. Da kommt man natürlich ins Gespräch im Auto, man sitzt dann so drin und natürlich quasi wird dann gefragt, woher man kommt. Ja, Europa, München, FC Bayern München kennen dort übrigens sehr viele, das fanden dann alle immer ganz, ganz, ganz toll. Ich war dann meistens so, leider keine Ahnung, bin ich so der Fußballfan, aber ja, aus der Stadt kommen wir. Bis er dann irgendwann gesagt hat, der Fahrer, vielen Dank, dass ihr da seid. Und ich war zuerst so, es hörte sich sehr ehrlich an und war dann so, ja, klar, wir sind doch gerne hier, ist doch richtig schön. Und ich habe dann gefragt so, warum sagst du das eigentlich so explizit? Warum sagst du jetzt vielen Dank, dass wir da sind? Ich meine, das ist doch voll mal ein Urlaubsverhältnis, wir zahlen dir Geld, ist doch alles schön. Und er meinte dann, nee, also es geht gar nicht so sehr darum quasi, dass wir jetzt irgendwie nur das Geld bringen, sondern es ist auch für ihn und für ganz viele seiner Bekannten und Freunde ein Zeichen, dass die schlechten Zeiten vorüber sind. Dass das Signal, dass jetzt wieder Touristen ins Land kommen und von Europa kommen, von ganz weit hinkommen, um sich Kolumbien anzusehen und das zu erleben und dafür auch Geld ausgeben, dass das auch gleichzeitig bedeutet, dass keiner Angst mehr hat vor Kolumbien. Dass das Land jetzt wirklich es geschafft hat, sich langsam davon zu lösen und eine neue Identität zu finden. Das ist mir sehr hängen geblieben und das habe ich auch nicht nur bei ihm gespürt, das habe ich irgendwie an vielen Momenten gespürt, wo man wirklich sehr offen gegenüber Touristen entgegentritt. Und ich kann es auch nur sagen, es ist wunderschön. Ich habe wirklich selten so viele Naturwunder gesehen wie in Kolumbien. Ich werde es sehr, sehr lange wahrscheinlich immer in ganz positiver Erinnerung behalten.
Ja, also das ging mir auch so und auf jeden Fall auch, was die Stadt alles dafür macht, um innovativ zu sein, dass vor allem die Jugend eben versucht wird zu fördern durch Computerprogramme, dass ihnen quasi Computer geschenkt werden, dass Innovationszentren aufgebaut werden. Das merkt man auf jeden Fall, die Stadt ist in so einem Umbruch, die wollen was verändern, die wollen da weg und da sind die auf jeden Fall voll dabei.
Am Ende unserer Gespräche haben wir Quizfragen. Ich mache jetzt komplett einen Bruch hier. Und wer so, okay, jetzt waren wir gerade ganz schön an einem schönen emotionalen Moment. Jetzt müssen wir irgendwie dazu kommen. Also, um es zu erklären. Wir haben, ich habe Sheila gefragt, zum Abschluss unseres Gesprächs, ob sie mir drei Quizfragen mitbringen kann. Und ich bin gespannt, welche es sind und ob ich sie beantworten kann.
Ich bin gespannt, ob du gut zugehört hast, auf jeden Fall. Also, nein. Fangen wir mal was Leichten an. Wie viele Nilpferde leben denn mittlerweile in Kolumbien, circa?
Das habe ich mir gemerkt. Ich glaube, es waren 140.
Sehr gut. Gut zugehört.
Okay.
Nice. Dann, das habe ich jetzt nicht in diesem Gespräch erzählt, aber ich bin mal gespannt, ob du es noch weißt, welchen Job wollte Carlos Palau denn eigentlich machen, wenn er nicht Polizist gewesen wäre und in einer etwas wohlhabenderen Familie gelebt hätte?
Wow, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Hat was mit unserem Beruf zu tun.
Was? Wollte er Journalist werden?
Richtig.
Ah, okay.
Das wäre ja gerne
okay
geworden, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte. Dann wäre er nochmal in eine andere Richtung gegangen, auf jeden Fall.
Ach, spannend. Okay.
Und meine letzte Frage ist, welche Berufe hatte Pablo Escobar?
Wow. Drogenboss? Ich wollte sagen, ist vielleicht nicht
Punkt
so der. Ja, okay. Ich weiß, er war, glaube ich, sogar mal Parlamentarier. Ich weiß, dass er im Parlament
saß. Sehr gut.
Saß, irgendwie.
Punkt. Politiker.
Und es war noch irgendwas ganz Abstruses.
Sein offizieller Job.
Taxifahrer.
Richtig, Taxiunternehmer.
Taxifahrer.
Sehr gut, Peter. Sehr schön.
Ach ja, ich freue mich. Aber war ja auch schon stolz auf mich, dass ich die Lulu erkannt habe. Habe ich auch die drei noch erkannt.
Ja,
und ich wusste es wirklich nicht. Also das war, habe ich mir wirklich jetzt hier so erraten. Ich bin stolz auf mich. Okay?
Ich bin auch stolz diesmal, auf dich. Bitte.
Dann habe ich diesmal jetzt so 2,5. Bei dem Beruf von Carlos ist
gut,
da hast
okay,
du mir jetzt sehr
da habe ich
geholfen.
Jetzt ein bisschen geholfen. Aber das ist auch
dann,
sehr
dann machen wir jetzt 2,5, habe ich diesmal richtig.
Richtig, ja, sehr gut. Also das mit den Berufen, das hat mich immer noch am meisten... Also einfach zwischendrin auch Politiker dieses Landes war.
Kurz ja, total irre. Aber da weiß ich, für dieses Mal habe ich 2,5. Mal schauen, wie es mir das nächste Mal ergehen wird. Alles Sheila, ich sage vielen herzlichen Dank. Das
Danke
war
dir.
Eine schöne Reise nach Medellin. Für mich war quasi meine dritte Reise dorthin. Und für viele unserer Zuhörer hoffentlich die erste, aber bestimmt eine sehr schöne. Also mir hat's gefallen. Vielen Dank dafür.
Ja, danke dir.
Und nächste Woche reisen wir natürlich weiter hier bei Mission Wissen weltweit. Allerdings auf einen ganz anderen Kontinent. Und zwar geht's nach Asien. Vincent war dort nämlich unterwegs. Und zwar war er in der meistbesuchten Stadt der Welt. Und das ist Bangkok. Ich wusste auch nicht, aber so ist es. Und Vincent war dort so ein bisschen abseits der Touristenpfade unterwegs. Er hat zum Beispiel eine sehr verrückte Kokosnussverkäuferin getroffen und hat sich in einem buddhistischen Tempel segnen lassen. Also sehr spannend, unbedingt reinhören. Und ach ja, lasst uns auch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.